Wir hören jetzt den Predigttext aus Lukas 12, Vers 49 und Jeremia 23, 29. Lukas 12, Vers 49. Dort sagt Jesus, unser Herr: Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünsche ich, es wäre schon entzündet. Jeremia 23, 29. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Feuer. Feuer kann heimelig sein oder bedrohlich. Feuer kann retten oder zerstören. Bergwanderer hatten sich im vereisten Gebirge verlaufen. Wilde Schneestürme setzten ein, der Weg ist versperrt. Wie werden sie durch die Nacht hindurchkommen? Die Kräfte schwinden. Mit letzter Not können sie sich zu einer Berghütte retten. Die Tür ist nur angelehnt. Drinnen Eiseskälte. Aber es ist eine Feuerstelle da und aufgestapeltes Holz. Die eisklammen Finger zerren an den Schubläden eines alten Schrankes. Sie tasten alle Winkel ab. Und da, wirklich, Streichhölzer. Ganz, ganz langsam mit zitternden Händen können sie ein Feuer anzünden. Sie scharen sich um den primitiven Ofen. Und das knisternde Feuer ist in ihren Ohren wie die schönste Musik. Sie wissen jetzt, wir werden diese Nacht überstehen. Feuer kann retten oder zerstören. Wenn ein Brand ausbricht in einem Hochhaus und plötzlich der Rückweg abgeschnitten ist. Feuer kann heimelig sein oder bedrohlich. Und unser Herr Jesus Christus hat den Sinn seiner Gemeinde, also auch den Sinn unserer BEG, einmal damit beschrieben, dass wir Brandstifter sein sollen. Gottes Brandstifter mitten in dieser Welt. Und BEG heißt dann nicht bekennende evangelische Gemeinde, sondern brandstiftende evangelische Gemeinde. Und das ist die Kernaussage unseres Predigttextes heute Morgen, Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, sagt der Herr Jesus, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Und in der Luther-Übersetzung klingt das noch ein bisschen griffiger. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte. Und wörtlich steht dort im Griechischen, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Das ist zunächst ausgesprochen verwirrend. Was für ein Feuer meint Jesus damit? Und auch die ersten Hörer waren sicherlich erstmal irritiert. Feuer ist ja unter anderem auch ein Bild für das Gericht Gottes. Verzehrende Flammen. Und Jesus wird dieses Bild auch verwenden, um in Markus 9 etwa, ab Vers 43, die Qualen der Hölle zu beschreiben. Aber die Bibel gebraucht den Begriff des Feuers auch positiv, wie wir gesehen haben. In Jeremia 23, 29 sagt Gott, ist mein Wort nicht wie ein Feuer. Und Psalm 104, Vers 4 sagt, du Gott machst Winde zu deinen Boten und zu deinen Dienern Feuerflammen. Bei Feuer ist also immer entscheidend, wer kontrolliert das Feuer, wer schürt das Feuer. Kurz vor unserem Wegzug dort vom alten Flughafen vor wenigen Wochen gab es einen Brandanschlag. Bild Online berichtete darüber. Wir wissen bis heute nicht, von wem der ausgeübt wurde, mit welcher Absicht. Aber diese Kriminellen wollten mit ihrem Feuer offensichtlich zerstören. Positiv oder negativ, wo Feuer ist, da geschieht etwas. Und deshalb hat es Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, zu Recht gesagt, wo ein Christ werden soll, da muss Unruhe sein. Und wo einer Christ geworden ist, da wird Unruhe. Wenn das Christentum, sagt Kierkegaard, so leicht und gemütlich wäre, wozu hätte Gott in seiner Schrift dann Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und mit ewigen Strafen gedroht? Geist ist Feuer, das Christentum ist Brandstiftung. Und vor dieser Feuersbrunst bangt natürlich den Menschen mehr als vor irgendeiner anderen. Zitat Ende Søren Kierkegaard. Die landläufige Vorstellung lautet ja, naja, dass die Kirchen so die Aufgabe hätten zu beschwichtigen und zu beruhigen, alles irgendwie glatt zu bügeln. nach dem Motto, alles wird gut, alles wird gut. Bei Jesus klingt es völlig anders. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Um das auch klarzustellen, was Jesus damit auf keinen Fall meint, ist die Anwendung von Gewalt. Also weder von körperlicher noch von seelischer Gewalt oder die Ausübung von Zwang zur Durchsetzung des Glaubens oder einer Überzeugung. Das ist ja einer von vielen wichtigen Gegensätzen zwischen dem christlichen Glauben und dem Islam, der im Koran ausdrücklich dazu auffordert, Gewalt anzuwenden, um das Reich Allahs auszubreiten. Jesus hat das immer strikt untersagt. Aber Feuer? Feuer, das ist hier ein Bild für einen Flächenbrand. Den Flächenbrand, mit dem Gottes Rettungsbotschaft sich ausbreitet in der ganzen Welt. Denken wir an den Missionsbefehl, Matthäus 28. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Und Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und schon in den Psalmen wird diese große Perspektive immer wieder bejubelt. Psalm 67, Vers 4 bis 5, es sollen dir danken, o Gott. Alle Völker sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, nämlich über Gott. Und Psalm 96, Vers 3 erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Das ist der Flächenbrand. Und Offenbarung 15 im letzten Buch der Bibel sagt es dann so, dieses Loblied, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr? Und wer nicht verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig und alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Das ist die Rettungsbotschaft, die sich wie ein Flächenbrand ausbreitet über den ganzen Globus. Und diese Sehnsucht hat die Gemeinde Jesu in ihrer langen Geschichte immer wieder geprägt und vorangetrieben. Diese Sehnsucht, dass das Feuer, das der Herr angezündet hat, in dieser Weise übergreift und sich weiter entfaltet. Diese Sehnsucht hat Männer wie George Whitefield oder John Wesley oder Martin Lloyd-Jones ihr Leben lang in Bewegung gehalten. Die Sehnsucht nach Erweckung. Einige durften diese Erweckung erleben. Andere durften sie zu ihren Lebzeiten nicht mit eigenen Augen sehen und sie haben trotzdem dafür gepredigt. Das war die Sehnsucht, die Paulus angetrieben hat. Und liebe Gemeinde, die Frage an uns heißt, kennen wir diese Sehnsucht? Dass die Völker, dass erstmal die Menschen hier in Hannover und in Bielefeld und in Berlin und wo immer sie herkommen, dass die den Allmächtigen ehren und sich vor ihm beugen und sein Loblied singen. Es war David Brainerd, der im 18. Jahrhundert unter Indianerstämmen in Nordamerika wirkte. Er war einer der Ersten, der es wagte, allein dorthin zu gehen. Er hatte diese Sehnsucht, die Indianer für die Ehre Gottes zu gewinnen. Und er starb schon sehr früh mit 29 Jahren und schrieb wenige Tage vor seinem Tod, vor seinem Heimgang, am 2. Oktober 1747 dies in sein Tagebuch. Oh, dass doch sein Reich in die Welt kommen möge. Dass doch alle Menschen, und er dachte da besonders an seine Indianer, dass doch alle Menschen ihn lieben und ehren mögen, wie er wirklich ist. Oh, dass doch der herrliche Erlöser zufrieden sein möge. Es geht um Jesus, es geht um seine Ehre. Und wissen Sie, in seinen letzten Monaten, als Brainerd schon ziemlich krank war, da wurde er hingebungsvoll gepflegt und ermutigt von einem Mann, der zu den größten Gelehrten und Intellektuellen des 18. Jahrhunderts gehörte, Jonathan Edwards. Viele kennen ihn nur als Intellektuellen. Aber er war auch der große Prediger der Erweckung des 18. Jahrhunderts in Amerika, The Great Awakening. Und Edwards teilte diese Sehnsucht nach Erweckung mit Brainerd. Und einer, der von Edwards dann im 20. Jahrhundert besonders angesteckt gewesen ist, war Martin Lloyd-Jones, dessen ganze Predigtätigkeit durchzogen ist von dieser Hoffnung, von dieser Sehnsucht, dass doch Gottes Reich sich ausbreiten möge. Und zu diesem Zweck hat Jesus seine Gemeinde hier auf der Erde gelassen, uns hier in Hannover. Als Brandstifter Gottes, die sein heilsames, sein aufrüttelndes, sein reinigendes Feuer in ihrem Umfeld verbreiten sollen. Liebe Geschwister, ist uns das ausreichend bewusst? Oder sind wir manchmal schon damit zufrieden unsere Kreise zu fliegen, unsere Treffen durchzuführen, unseren christlichen Betrieb so am Laufen zu halten? Kennen wir diese tiefe Sehnsucht, dass sich Jesu Wunsch bei uns erfüllt? Natürlich besteht die Gefahr, dass wir manchmal in Ehrfurcht vor alten Zeiten erstarren und sagen, ja, wenn wir im 18. Jahrhundert im Umfeld von George Whitefield gelebt hätten, dann wären wir auch entzündet gewesen. Aber darüber vergessen wir, dass der Herr auch eine Verheißung für unsere Zeit hat. Gott hat nicht versprochen in seinem Wort, dass es die ganze Kirchengeschichte hindurch immer Erweckung geben wird. Das steht nicht in der Bibel. Aber Jesus hat versprochen, dass er zu allen Zeiten durch alle Jahrhunderte hindurch seine Gemeinde beständig baut. Matthäus 16, Vers 18. Ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und Paulus konnte schreiben, 2. Timotheus 2, Vers 9, Gottes Wort ist nicht gebunden. Gottes Feuer greift über. Es ist nicht einzudämmen. Und wir wollen jetzt fragen, wie bewirkt Gott das? Wie bewirkt Gott das? Und daran wollen wir uns heute neu erinnern lassen, damit wir nie vergessen, wozu wir als BEG da sind. 3 Punkte sind es. Das erste, was der Herr einsetzt, um sein Feuer auszubreiten, sind Brandstifter. Also wenn Sie mitschreiben, das erste Stichwort, Brandstifter. Wer sind die Brandstifter? Wo werden sie ausgebildet? Natürlich in der Gemeinde Jesu. Der Urbrandstifter ist ja Jesus selbst, wie unser Vers sagt. Aber Jesus hat seine Gemeinde beauftragt, diese Brandstiftung weiterzuführen, umzusetzen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt er in der Bergpredigt. Das Feuer soll übergreifen. Und die erste Kirchengeschichte, nämlich die Apostelgeschichte, die Lukas schreibt, dieser Bericht über die Anfangsjahre der Gemeinde Jesu, die zeigt, dass die Gemeinden von Anfang an Unruheherde waren für ihre Umwelt. Unruheherde waren für ihre Nachbarn, für ihre Städte. Sie waren in sozialer Hinsicht eine Wohltat für ihre Mitmenschen. Aber sie waren in existenzieller Hinsicht Unruheherde. Eben weil diese Gemeinden sich nicht nur zum Keksebacken und Liedersingen trafen, das werden sie vielleicht auch gemacht haben, sondern weil sie von Anfang an diesen Anspruch hatten, ihre Umwelt in Brand zu setzen. Und sie haben sich nicht selbst genügt. Sie haben nicht gesagt, da haben wir nun unser schönes Gemeindezentrum und jetzt wollen wir mal darauf achten, dass auch niemand Ungebetenes hier reinkommt. Sondern sie sind rausgegangen und sie hatten im Ohr und im Herzen den Auftrag ihres Herrn, geht hin in alle Welt. Und wir können in der Apostelgeschichte studieren, dass auch die Mission im weiteren Umfeld von Anfang an die Sache der Gemeinde war. Wenn Sie schauen, wie Paulus ausgesendet wird zur ersten Missionsreise in Apostelgeschichte 13 zusammen mit Barnabas, dann geschieht das durch die Gemeinde in Antiochia. Und da heißt es dann, Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann starten sie zur ersten Missionsreise dort. Und als sie zurückkommen, gehen sie wieder in diese Gemeinde und berichten, was Gott ihnen geschenkt hat. Kapitel 14, Vers 26, Apostelgeschichte 14, Vers 26. Und sie segelten nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren, zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Und sie erstatten Bericht. Und sie lassen die Gemeinde beten für ihren Missionsdienst. Wissen Sie, in späteren Jahrhunderten gab es eine problematische Entwicklung in der Christenheit, die dazu geführt hat, dass die Gemeinde diesen Auftrag der Mission an Spezialisten und übergemeindliche Bewegungen delegiert hat. Dann sagt man, okay, für die Mission, da sind die Missionsgesellschaften zuständig. Und damit ist das auch unter Dach und Fach. Natürlich, Missionsgesellschaften haben einen segensreichen Dienst getan und tun ihn bis heute. Aber die Hauptverantwortung für die Mission ist von Anfang an, und Jesus hat das niemals geändert, bei seiner Gemeinde gewesen. Deswegen hat die Gemeinde auch den Auftrag, die Missionsgesellschaften zu unterstützen, Menschen in die Mission zu senden. Mission ist der Auftrag der Gemeinde. Der eigentliche Brandstifter ist und bleibt die Ortsgemeinde. Und eine Gemeinde ist so sehr Brandstifter, wie ihre eigenen Glieder brennen. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat seine Leute daran erinnert. Er hat gesagt, ich möchte euch junge Leute anflehen, immer im Blick zu haben, dass es in der Natur des Feuers liegt, auszugehen. Und deshalb müsst ihr es schüren. Ihr müsst dieses Feuer füttern, mit Nahrung versorgen und die Asche immer wieder entfernen. Doch deshalb brauchen wir als Einzelne die Gemeinde, weil wir uns hier in der Gemeinde Jesu gegenseitig am Brennen halten und uns in diesem besten Sinne gegenseitig wärmen und anfeuern. Ein Bauer in Neuengland war verbittert gewesen und das hatte bei ihm dazu geführt, dass er sich immer mehr von seiner Gemeinde entfernte und irgendwann nicht mehr zu den Gottesdiensten erschien. Der Pastor besuchte ihn. Der Bauer empfing ihn schweigend. Und dann setzten sie sich beide vor den Kamin, in dem die Buchenscheite hell loderten. Nach einer Weile nahm der Pfarrer die Feuerzange, ergriff damit ein brennendes Scheit, holte es aus dem Feuer und legte es vorne auf die Steinplatte am Kamin und sagte gar nichts. Dieses Feuerstück, es rauchte eine Weile und begann dann zu verlöschen. Und dann saßen sie dort nebeneinander, der Pfarrer und der Bauer. Und nach einiger Zeit gab sich der Bauer einen Ruck, reichte dem Pfarrer die Hand und sagte, ich habe die Predigt verstanden. Was nicht im Feuer liegt, wird nicht Flamme, sondern erkaltet. Ich werde wiederkommen. Ich brauche die Gemeinde, um selber zu brennen. Das hatte er verstanden. Liebe Geschwister, wir brauchen einander, um uns gegenseitig am Brennen zu halten. Nicht durch irgendwelche psychologischen Tricks, sondern dadurch, dass wir uns gegenseitig das Wort Gottes in Erinnerung rufen. Wir brauchen die Gemeinde, damit das Feuer in unseren eigenen Herzen weiter lodern und wieder aufflammen kann. Und so wachsen wir eben immer mehr zusammen zu einer verschworenen Gemeinschaft von Brandstiftern. Brandstiftende evangelische Gemeinde, BEG. Das ist das erste, Brandstifter. Und nun das zweite. Womit soll die Gemeinde ihre Brandstiftung in der Welt denn betreiben? Dafür braucht sie das richtige Brennmaterial. Dazu braucht sie effektiv wirkende Brandpfeile. Womit kann die Gemeinde ihre Umwelt am besten in Brand stecken? Und das ist der zweite Punkt. Brandpfeile. Brandpfeile. Jeremia sagt, Kapitel 23, 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Brandpfeile. Im Neuen Testament gibt es einen ganz ähnlichen Vers, der erklärt, wie Gottes Brandpfeile wirken, dieser Vers. Sie merken, heute gehen wir nicht von einem einzigen Text aus, sondern fügen ein biblisches Gesamtbild zusammen. Hebräer 4, Vers 12 bis 13 beschreibt, wie diese Brandpfeile wirken. Hören Sie hin, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes, also dieser Brandpfeil, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, also was gar nicht zu scheiden ist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das das Innerste aufdeckt. Und schauen Sie, wenn Gottes Wort so das Herz trifft, wenn Gott schenkt, dass der Mensch von Gottes Wort im Gewissen bewegt wird, dann sehen wir plötzlich, was Gott schon immer an uns sieht. Das bewirkt das Wort Gottes. Dass wir plötzlich bewirken, was Gottes Wort schon immer an uns sieht. Nämlich unsere Schuld, unsere ganze Abgründigkeit dem lebendigen Gott gegenüber. Es ist, als ob der Vorhang einmal zur Seite geschoben wird und wir blicken unserem eigenen finsteren Herzen auf den Grund. Und auch in Lukas 12, Vers 49, unserem Ausgangsvers, ist dieser Aspekt des Gerichts mit enthalten, das Feuer anzuzünden, das Feuer des aufdeckenden Gerichtes Gottes. Das heißt, wo wir die Brandpfeile des Evangeliums abfeuern, wo Gottes Wort sich in das Gewissen von Menschen hineinbohrt, da rufen wir die Menschen unweigerlich ins Gericht Gottes. Da rufen wir die Menschen nicht ins Gericht unserer kleinkarierten Moralvorstellungen, sondern wir rufen sie deswegen ins Gericht nicht, weil wir ihnen alle möglichen Regeln vor Augen halten, gegen die sie verstoßen haben, sondern wir rufen sie deswegen ins Gericht, weil sie plötzlich mit der Wirklichkeit Gottes konfrontiert werden, weil sie durch das Evangelium plötzlich erkennen, wenn Gott Gnade gibt, dass sie es mit einem heiligen Gott zu tun haben, mit einem ewigen Gott, mit einem vollkommenen Gott. Und im Angesicht dieses heiligen, ewigen, vollkommenen, irrtumslosen, allmächtigen Gottes, der alles durchschaut, da wird unsere ganze Erbärmlichkeit deutlich. Und da ist es dann auch vorbei mit unserer gemütlich beschaulichen Religiosität und mit ein bisschen spiritueller Inspiration. Da sitzt der Brandpfeil im Gewissen. Und seht, das ist Gottes Brandstiftungsmethode, die sich durch die Jahrtausende und durch die ganze Bibel hindurchzieht. Gott gebraucht Brandpfeile, die geschnitzt sind aus seiner Wahrheit und geformt sind in seinem Wort. Das sind Gottes Brandpfeile. Und dann beauftragt er Menschen, dann beauftragt er uns, seine Gemeinde, diese Brandpfeile abzuschießen, indem wir sein Wort getreu ausbreiten. Nicht mehr und nicht weniger. So macht es Gott. Und schaut, wo die Gemeinde ihrem Herrn treu war, da wurde sie immer getrieben von dieser Sehnsucht, Gottes Feuer ins Völkermeer hinauszustreuen. Auch die alten Gesangbuchlieder geben Zeugnis davon. Also etwa im Evangelischen Kirchengesangbuch 222, der Du in Todesnächten erkämpft das Heil der Welt. Da heißt es im Vers 3, noch werden sie geladen, noch gehen die Boten aus, also die Heiden werden geladen, noch gehen die Boten aus, um mit dem Ruf der Gnaden zu füllen dir dein Haus. Es ist kein Preis zu teuer, es ist kein Weg zu schwer, hinauszustreuen dein Feuer ins weite Völkermeer. Hinauszustreuen dein Feuer ins weite Völkermeer. Und wenige Lieder davor, 219, singt die Gemeinde, oh, dass doch bald dein Feuer brennte, du unaussprechlich Liebender. Und bald die ganze Welt erkennte, dass du bist König, Gott und Herr. Und dann heißt es in der letzten Strophe, beleb, erleucht, erwärm, entflamme doch bald die ganze weite Welt und zeig dich jedem Völkerstamme als Heiland, Friede, Fürst und Held. Oder Lied 216, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. In der zweiten Strophe diese berühmten Verse. O, dass dein Feuer doch bald entbrennte. O, möcht es doch in alle Lande gehen. Ach, Herr, gib doch in deine Ernte viel Knechte, die in treuer Arbeit stehen. O, dass dein Feuer doch bald entbrennte. Und ihr Lieben, wo diese Brandpfeile verfangen, da wird's dem Gewissen heiß, vielleicht zu heiß. Und wenn der Brandpfeil sitzt, dann kann das Gewissen auf zwei verschiedene Arten darauf reagieren. Das Gewissen wird entweder um sich schlagen und versuchen, die Flamme irgendwie zu töten und zu löschen. Oder das Gewissen wird um Hilfe schreien. Und deswegen sagt Jesus wenige Verse nach diesem Vers, Lukas 12, Vers 49, nämlich in Vers 51, sagt Jesus, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen? Nein, ich sage euch vielmehr Entzweiung. Das ist die Wirkung des Feuers. Das ist die Menschen entzweit. Warum entzweit es die Menschen? Weil man auf diesen Brandpfeil im Gewissen auf zwei sehr gegensätzliche Art und Weise reagieren kann. Es entzweit die Menschen im Hinblick auf ihre Reaktion auf dieses Feuer. Die einen schlagen um sich und die anderen gehen in sich und schreien um Hilfe. Und deshalb, liebe Geschwister, muss jeder Brandpfeil immer zugleich die Information transportieren, wer der Feuerlöscher ist, wer der Retter ist und wie ich den finden kann. Das muss mit jedem Brandpfeil mitgeliefert werden. Und deshalb müssen wir den Menschen begründen, warum ausgerechnet Jesus der Feuerlöscher ist, warum er der einzige Retter ist. Und auch das sagt er im unmittelbaren Zusammenhang unseres Verses, nämlich in Vers 50, Lukas 12, Vers 50, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Hier verwendet Jesus die Taufe als ein Bild für seinen Opfertod am Kreuz. Ich habe das Kreuz vor mir und das ist der Weg, den ich jetzt gehen muss. Und von dort her bekommt das Feuer des Evangeliums seine Nahrung, weil Jesus am Kreuz die Voraussetzung dafür schafft, dass unser entflammtes Gewissen Frieden finden kann durch die Vergebung der Schuld, weil er stellvertretend für uns die Schuld am Kreuz trägt. Und darum konnte Wilhelm Busch erleichtert sagen, mein Gericht, das Gericht über meine Sünden, es hat bereits stattgefunden. Damals am Kreuz von Golgatha, da fand mein Gericht statt. da hat Jesus diese Taufe seines brutalen Kreuzestodes über sich ergehen lassen, freiwillig, um unseretwillen, um unsere Strafe zu tragen. Und diese Information muss mit jedem Brandpfeil mitgeliefert werden. Es gibt Vergebung, weil Jesus deine Schuld getragen hat am eigenen Leib. Und wie viele Kunstmaler, die davon überwältigt waren, haben ihre Kunst dann eingesetzt, um uns diese Wahrheit vor Augen zu malen. Einer von ihnen war Bartholomäus Zeitblom. Zeitblom, ein Zeitgenosse Martin Luthers, ein Vertreter der sogenannten Ulmer Schule. Und es gibt ein Gemälde von Zeitblom im Ulmer Münster. Da stellt er dar, wie Gott, der Vater, den geschundenen, blutüberströmten und im Tode erschlafften Leib seines Sohnes dem Betrachter des Bildes geradezu entgegenhält. So als würde er diesen gekreuzigten Sohn dem Betrachter zum Glauben anbieten und sagen, schau, das ist für dich geschehen. Diesen Christus habe ich für dich ans Kreuz gegeben und er hat es für dich freiwillig auf sich genommen. Dir zum Glauben, damit du dich auf ihn verlassen kannst und von ihm erflehen, dass alle deine Schuld vergeben wird und dein Gericht aufgehoben. Und diese Information, liebe Geschwister, muss jeder Brandpfeil transportieren. Damit kommen wir zu der letzten Beobachtung. Erstens hatten wir gesehen, Brandstifter. Brandstifter soll die Gemeinde sein, um Gottes Feuer auszubreiten. Zweitens, Brandpfeile sollen wir hineinschießen hinter die Stadtmauern. Das Wort Gottes, das sich dann, wenn Gott Gnade gibt, tief ins Gewissen der Hörer hineinbohrt. Und nun ein letztes. Worauf zielen die Brandpfeile? Und was bewirken sie? Manchmal, da wünschten wir uns, dass Jesus schon jetzt wie in einem Wirbelsturm sein Reich durchsetzt, sichtbar für jeden und dass auch noch der letzte Höhner und Kritiker und Atheist erkennen muss, Jesus ist der Herr. Ein Kollege hat es mal geschildert, wie er in einer Schule einen Vortrag hielt und dann ein 15-Jähriger ihm hinterher sagte, Herr Pfarrer, von mir aus könnt ihr Ihren Christus ruhig nochmal annageln. Ungerührt. Und er sagte, habe ich mir gewünscht, dass mein Herr aus der unsichtbaren Welt heraustrete und diesem Jungen klar machte, dass er der Herr des Kosmos ist und der Welt und des Lebens und dass kein Blutstropfen fließt ohne seine Einwilligung und kein Herzschlag funktioniert und kein Elektron sich bewegt. Ich habe mir manchmal gewünscht, dass mein Herr mit loderndem Wagen durch Europa zöge und die Menschen alle sagen, Ehre sei dem Sohn Gottes. Aber der Herr schaut mich und uns alle an, die wir diese Sehnsucht haben. Und er sagt, geht ihr hin in die Welt und predigt ihr allen Völkern, solange eure Tage reichen. Der Herr hat nicht versprochen, diese Welt im Handumdrehen vom Feuer des Evangeliums zu erhellen. Das kommt am Ende auf der Zielgerade. Aber er hat uns eine unmittelbare Zielperspektive gegeben. Nicht lodernde Erweckungsgebiete, aber brennende Herzen. Und das ist das Dritte, das ist unser drittes Stichwort. Das ist das, worauf Gottes Brandpfeile zielen. Brennende Herzen. Wo ein Mensch im Gewissen aufgeschreckt wird und sich für Gottes Rufen öffnet und nach dem Retter schreit, da wird aus einem aufgeschreckten Gewissen ein brennendes Herz. Erinnern Sie sich an das Gespräch Jesu nach der Auferstehung mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus? Wie sie ihn erst nicht erkennen und dann im Rückblick sagen, brannte nicht unser Herz in uns, brannte nicht unser Herz in uns, als Jesus mit uns redete. Und das Wort, was dort steht im griechischen Kaio, das bedeutet anzünden, wurde nicht unser Herz angezündet von Jesus. Wodurch? Es wurde dadurch angezündet, dass der Herr ihnen die Bibel erklärte. Dass der Herr ihnen schon vom Alten Testament her zeigte, dass er, der Messias, am Kreuz sterben und auferstehen würde. Dadurch wurden ihre Herzen in Brand gesetzt. Und das ist genau der gleiche Weg, auf dem Jesus bis heute Herzen anzündet. Dass Menschen erfasst werden von der Wahrheit seines gepredigten und erklärten und weitergegebenen Wortes. Und Jesus hat versprochen, dass er auf diese Weise durch die Jahrhunderte hindurch unwiderstehlich sein Reich ausbreitet. Liebe Geschwister, wir stehen manchmal in der Gefahr, mutlos zu werden. Immer dann, wenn wir unsere Situation mit Erweckungszeiten vergleichen, wo das alles viel schneller ging, wo sich das Feuer des Evangeliums in Windeseile ausbreitete. Aber ich sage es nochmal, das waren immer die Ausnahmen, Das waren immer diese unerwarteten Ausschläge nach oben. Der Normalfall von Anfang an, sogar beim Herrn Jesus, bestand darin, dass einzelne Herzen in Brand gesetzt werden durch das rettende Evangelium. Dass einzelne Herzen angesteckt werden durch die Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort geschenkt hat. Und deshalb sagt Jesus im selben Kapitel, Lukas 12, in Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und darum fürchte dich nicht, du kleine Herde, das ist völlig im Plan, das ist nicht außergewöhnlich, das ist kein Zeichen für mangelnde Werktreue, sondern das ist Gottes Weg mit seiner Gemeinde. Das ist der normale Weg, auf dem der Herr sein Evangelium ausbreitet. Und zum Beweis dafür, und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, zum Beweis dafür hat der Herr Jesus uns das in einem kleinen Doppelgleichnis vor Augen gemalt. Und dieses Doppelgleichnis finden wir in Matthäus 13, Vers 31. Das ist nochmal der Beweis dafür. Matthäus 13, Vers 31 und 32. Da sagt Jesus Folgendes. Das Reich der Himmel, also Gottes Reich, gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse. Und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Hier nimmt Jesus eine Redewendung auf, die den Juden sehr vertraut war, selbst wenn es biologisch noch kleinere Körner geben sollte. Aber wenn man etwas extrem Kleines beschreiben wollte damals, dann verwies man gerne auf dieses Senfkorn. Das war ein jüdisches Sprichwort wahrscheinlich. Der Durchmesser eines Senfkorns ist der kleinste messbare Durchmesser. Hier handelt es sich ja wahrscheinlich um die Brassica nigra, schwarzer Senf. Das gab es, diese Pflanze am See Genezareth. Nur 1 Millimeter groß. Aber in der Tat konnte diese Pflanze wachsen, sich auswachsen bis auf Feigenbaumgröße, teilweise sogar bis zu 3 Meter. Und das meint Jesus hier, das Senfkorn, winzig klein, so groß wie ein Stecknadelkopf. Und es weitet sich aus zu diesem riesigen Baum. Und was ist unsere Aufgabe? Wir werfen den winzig kleinen Samen in die Erde. Wir werfen den winzig kleinen Samen in die Herzen derer, mit denen wir sprechen, denen wir eine CD weitergeben, denen wir einen Bibelvers sagen, mit denen wir ein Gespräch führen, die wir mal in den Gottesdienst einladen. Das ist das winzig kleine Senfkörnchen. Und Gott hat gesagt, dort, wo er Gnade gibt, da wird es wachsen. Aus kleinsten Anfängen erwächst im Ergebnis ein großes Reich. So macht es Gott. Und dann entsteht dieser Baum. Dieser Baum ist ein Bild für das endzeitliche Reich Gottes. Das haben wir schon in Hesekiel 17. Der Baum, das Bild für Gottes endzeitliches Reich. Und die Vögel, die da nisten in den Wipfeln dieses Baumes, das sind die Völker, hier haben wir sie wieder, die Völker, die aus allen Ecken und Enden zusammenkommen und zusammen mit den Juden, die sich bekehren, Gottes Baum bevölkern und dann am Ende die eine große Gemeinde bilden, erkoren aus allen Völkern. Und hier finden sie alle ihre Zuflucht, hier finden sie alle ihre Heimat. Aus der winzig kleinen Anfangsgeschichte eines Senfkorns, aus der winzig kleinen Anfangsgeschichte eines dritten Obergeschosses in der Fahrenwalder Straße, macht der allmächtige Gott seine große Geschichte zu seiner Zeit und nach seinem Plan. Was für eine Perspektive. So wird Gottes Reich sich durchsetzen. Der Jesus hat gesagt, es wird gepredigt werden, das Evangelium in der ganzen Welt. Auf diesem Wege wirkt der Herr durch seine Gemeinde in dieser Zeit. Und liebe Geschwister, darum lasst uns diese Aufgabe immer wieder fröhlich in Angriff nehmen. Lasst uns dankbar heilsame Brandstifter sein und immer mehr werden. Wir kennen alle Zeiten, wo wir einfach nicht mehr können, wo wir manchmal platt am Boden liegen, wo uns der Mut zwischenzeitlich ausgegangen ist, wo vielleicht alle möglichen persönlichen Widrigkeiten und Krankheit und Probleme in der Familie oder Schwierigkeiten im Beruf manchmal so wie lähmende Bleiklumpen an uns hängen und uns den Blick von Jesus Jesus wegwenden wollen. Aber er richtet uns mit seinem Wort den Blick immer wieder auf uns hin. Und er zündet dieses Feuer immer wieder in uns an. Und wir dürfen uns darin gegenseitig unterstützen und auf Jesus verweisen. Nichts braucht diese Welt dringender, liebe Gemeinde. Und deswegen müssen wir diese Verantwortung immer vor Augen haben, so wie es Richard Baxter, der Puritaner im 17. Jahrhundert, ausgedrückt hat. Er sagte: Oh, wenn ihr das Herz eines Christen habt, habt doch Erbarmen mit euren armen, unwissenden und gottlosen Nachbarn. Wehe, es ist doch nur ein kleiner Schritt zwischen ihnen und der Hölle. So viele Schmerzen warten auf sie, wenn sie unbekehrt sterben. Sie bleiben für immer verloren. Habt ihr Herzen aus Stein, dass ihr kein Mitleid empfinden könnt? Oder glaubt ihr Gottes Wort nicht, was es über die Gefahr der Verlorenen sagt? Warum nennt ihr euch dann Christen? Wenn ihr es aber glaubt, warum tut ihr nicht mehr, um ihnen zu helfen? Und wenn ihr nahe mit ihnen zusammenlebt oder sie auf der Straße trefft oder es eure Arbeitskollegen sind oder ihr ihnen auf Reisen begegnet, könnt ihr einfach schweigen über die Gefahr, in der sich ihre Seelen befinden. Wenn ihr Haus brennen würde, so würdet ihr doch ohne Zögern losrennen, um ihnen zu helfen. Wollt ihr ihnen nicht ebenso mit ihren Seelen helfen, wenn die schon beinahe im Feuer der Hölle brennen? Zitat Ende, Richard Baxter. Und diese Haltung, diese Liebe zu den Verlorenen, diese Sorge um die Verlorenen, das war letztlich auch die treibende Kraft hinter der Reformation. Es geht um Menschenseelen und jede einzelne Menschenseele zählt. Und darum, liebe Geschwister, ist dieser neue Einschnitt in unserer Gemeindegeschichte, dieser neue Einschnitt, den wir heute offiziell miteinander begehen, eine gute Gelegenheit, um unsere innere Haltung und unseren Auftrag wieder neu zu überprüfen. Verstehen wir uns als eine Gemeinschaft von leidenschaftlichen Brandstiftern? Ist das unser Selbstverständnis? Es ist kein Preis zu teuer, es ist kein Weg zu schwer, hinauszustreuen dein Feuer ins weite Völkermeer. Und zweitens, haben wir unsere Brandpfeile gut geschnitzt? Haben wir das Evangelium klar formuliert? Bringen wir den Menschen die eine Rettungsbotschaft, die sie brauchen und die allein ihre Herzen bekehren kann? Und schließlich drittens, ist das unsere größte Freude? Ist das das Ziel all unserer Arbeit? Dass um uns herum brennende Herzen entstehen. Brennende Herzen entzündet durch Gottes Wahrheit. Herzen, die Jesus lieb haben und die deshalb auch ein Herz für ihre Zeitgenossen haben. Liebe Geschwister, das sind die Punkte, an denen sich letztlich jeder Gemeindebau entscheidet. Das sind die Punkte. Und dann ist es zweit- und drittrangig, ob diese Gemeinde sich in ehrwürdigen Domen trifft oder in hochmodernen Kongresszentren oder eben zurzeit hier in diesem dritten Obergeschoss an der Fahrenwalder Straße 185. Immerhin ganz nahe am Zentrum von Hannover, wie Sie zwischendurch immer wieder hören. Ihr Lieben, lasst uns mutig und entschieden unsere Brandpfeile in diese hilflose Metropole hineinschießen, damit einzelne Zeitgenossen dem ewigen Gott begegnen können. Und lasst uns ihm vertrauen, dass er, unser Herr, unter diesen Bedingungen seine Gemeinde weiterbaut mit uns und dass er uns Woche für Woche auf seinen Wegen hält und zu seinen Zielen führt. Und dann können wir fröhlich bekennen, und damit schließe ich, was der dänische Pfarrer und Gelehrte Nikolai Severin Grundtvig im 19. Jahrhundert gedichtet hat. Irdische Tempel braucht Gott nicht, Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wählt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Rufe gehorchen. Wir sind das Haus der Herrlichkeit, Kirche aus lebenden Steinen, wo unterm Kreuz uns alle Zeit Gnade und Glauben vereinen, wo auch nur zwei zusammen flehen, warten auf sein Vorübergehen, kommt Jesus in ihre Mitte, kehrt in die ärmste Hütte ein, lässt uns seinem Königswort lauschen, seiner Verklärung Zeuge sein, wer wollte Welten drum tauschen. Leben und Geist ist da zur Stund, göttliches Wort aus seinem Mund heiligt die Hütte zum Tempel. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du mit deinem Wort zu uns kommst, dass wir keine Dome und keine Prachtbauten brauchen, sondern dass du deine Gemeinde baust aus denen, die dich lieb haben und dir gehören. Und wir danken dir, dass du unsere Gemeinde bis hierher gebaut hast. Und wir flehen dich an, dass du sie weiterhin baust zu deiner Ehre, Herr. Und dass du unsere Herzen immer wieder neu entflammst. Und dass du es in deiner Gnade schenkst, dass das Feuer, das du angezündet hast, lodert, damit Menschen durch dieses Feuer des Evangeliums gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Wir loben dich und preisen dich dafür, dass du unser Herr bist. Und wir wollen dir wirklich zur Verfügung stehen mit allem, was wir sind und haben. Und wir preisen deinen heiligen Namen in Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.